Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim, du bist wieder mit dabei, wir zwei. Ich freue mich, dass du da bist. Hallo.
Hallo Andreas, grüß dich und grüß euch da draußen.
Grüß dich. Ja, grüßt euch alle. Tim, ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht's hervorragend. Jetzt vor allem so im schönen, kalten Dezember. Und ich weiß gar nicht, ich habe mir jetzt gerade erstmal bewusst gemacht, was wir diesmal für eine Folge haben. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten.
Ja, das ist richtig. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Ich habe dafür heute Morgen schon an allen möglichen Sachen gesessen und denke mir so, wow, wir haben bald Dreijähriges.
Ja, das ist auch noch.
Wie die Zeit vergeht, oder?
Ja,
das ist jetzt auch bald.
Das ist echt verrückt. Ich habe ja vor, ich glaube, das ist auch schon wieder fast 2 Jahre her, ne, dass ich da so eine Berechnung gemacht habe, wie schnell der Weihnachtsschlitten sein muss und so. Diesmal ist mir gar nichts Schönes eingefallen. Muss ich mir dann, weil unsere nächste Folge wird genau an Weihnachten sein. Ich glaube, am 25. dann, am ersten Weihnachtstag. Da lasse ich mir irgendwas Schönes einfallen. Da erzähle ich eine Weihnachtsgeschichte.
Oh gut, ich höre dir zu, ist kein Problem. Aber heute geht es nicht um die Weihnachtsgeschichte. Heute haben wir so ein paar verschiedene Themen und wir wollten damit anfangen mit Verkleidungsteilen von Hubschraubern. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen und oft ist es so, dass wenn ich am Hubschrauber stehe und ich checke den und mache so eine Verkleidungsklappe auf, gerade wenn man irgendwie Rundflüge hat mit Passagieren und die sich denken, oh mein Gott, die ist ja total dünn. Tim, ist das bei dir auch so auf Hubschrauber?
Ja, die sind tatsächlich auch bei uns sehr dünn. Ja, aber das ist ja auch gar kein Wunder, weil was dünn ist, ist meistens auch leicht und darauf kommt es bei uns ja mehr an.
Genau, wir müssen ja möglichst gucken, dass wir wollen ja einfach nicht ganz viel Gewicht mitnehmen im Sinne von, wir haben eine dicke Schale um den Hubschrauber und können dafür wenig Passagiere, wenig Sprit mitnehmen, sondern im Gegenteil, wir wollen ja alle Bauteile möglichst leicht haben und dementsprechend mehr Passagiere und Gepäck mitnehmen. Und es ist einfach so, bei einem Auto bin ich zweidimensional unterwegs. Wenn ich also mit irgendjemandem zusammenstoße, dann muss man gucken, dass man sich gut schützt. Und das kann man ja beim Auto ganz gut machen, aber das kann nicht runterfallen. Bei uns ist es so in der Luft, wenn wir in der Luft zusammenstoßen, dann spielt eigentlich die Dicke des Materials keine Rolle, weil ein Crash ist ein Crash in der Luft und dann geht es auf jeden Fall runter und dann schützt uns auch nicht eine Verkleidung am Hubschrauber, die so wahnsinnig dick ist. Das heißt, wir gucken drauf, dass es möglichst dünn ist. Eigentlich ist es nur eine aerodynamische Verkleidung. Mehr ist es ja eigentlich gar nicht, oder?
Ja, genau. Hat einfach, glaube ich, auch wirklich nur aerodynamische und optische Gründe. Wenn ich mir da so die Alouette zum Beispiel angucke, da haben sie ja komplett auf alle Verkleidung verzichtet. Da sieht man den Gitterrohrrahmen am Heckausleger. Der Tank ist einfach so dran geklatscht. Die Turbine liegt frei. Das hat sowas wie so die alten Porsches, so Luftkühlung gefühlt. ja, und auch wie bei Motorrädern, ne? Es gibt die Naked Bikes oder so, die auch keine richtige Verkleidung haben. Und dann gibt es die voll verkleideten Rennmaschinen. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Die Verkleidung hat einfach ja optische und aerodynamische Gründe.
Das stimmt, ja, die Optik macht natürlich sehr viel her. Hughes 300 wäre auch noch so ein Beispiel, was mir gerade einfällt. Da ist auch nicht so viel dran, ne? Und wichtig ist auf jeden Fall, es gibt verschiedene Materialien. Ja, es gibt Verbundstoffe, es gibt Blech, nenne ich es jetzt einfach mal, wie bei der Robinson zum Beispiel. Das hat aber keinen Einfluss darauf, ob das eine besser oder das andere ist besser, sondern das ist einfach nur Philosophie des Herstellers. Der eine baut seinen Hubschrauber so, der andere baut seinen Hubschrauber so. Beides hat Vor- und Nachteile eben und letztendlich muss man gucken, dass man möglichst eine schöne aerodynamische Form hinbekommt mit möglichst wenig Gewicht, damit man einfach in der Lage ist, Payload mitzunehmen, also Fracht, Passagiere, Sprit. Das wollen wir dabei haben.
Ja, auch eine Kostenfrage natürlich, ob ich da irgendein Blech verwende oder ob ich da irgendwelche Verbundstoffe, Glasfaserverbundstoffe verwende. Die sind natürlich sehr viel aufwendiger herzustellen, als mal eben so ein Blech zu biegen. Ja, das sind so die Faktoren, die natürlich auch mit reinspielen. Aber weißt du, was ich auch immer interessant finde? Gerade wo du eben die Verkleidung von den Triebwerken an der 145 oder auch an anderen Hubschraubern erwähnt hast und am Getriebe, die haben ja auch immer besondere Verschlüsse. Ich wundere mich immer, dass man keine vernünftigen Verschlüsse bauen kann. Diese Verschlüsse sind einfach so ätzend für die Finger. Also gerade im Winter, wenn du kalte Pfoten hast und draußen den Hubschrauber kontrollierst, ich könnte jedes Mal kotzen, wirklich. Also
es ist ganz furchtbar. Ich gebe dir vollkommen recht.
Ja, die sind so.
Und ich weiß auch leider nicht. Ja, Entschuldigung, ja.
Die sind irgendwann mal zugelassen worden gefühlt. Die haben wahrscheinlich drei Kreuze gemacht, dass sie ihre Verschlüsse zugelassen gekriegt haben. Weil, das muss man auch wissen, das ist nicht einfach auf zu, sondern wenn der Verschluss nicht richtig zugemacht wurde, gibt es dann noch einen zusätzlichen Fangmechanismus und dann auch nochmal einen Druckmechanismus, den man überwinden muss. Also da gibt es, selbst wenn man den Verschluss nicht zugemacht hat, aber die Klappe zu ist, gibt es wieder mehrere Dinge, die Klappe daran hindern, aufzugehen, obwohl sie nicht richtig geschlossen wurde. Und ich glaube, die haben irgendwann mal drei Kreuze gemacht und gesagt, boah, Gott sei Dank haben wir diese Verschlüsse zugelassen gekriegt. Ja, genau. Da gehen wir nie wieder dran, egal wie bescheuert die zu bedienen sind. Ja, so gefühlt ist das. Aber die sind wirklich, ich habe noch keinen Verschluss erlebt, wo ich sage, boah, das ist aber mal smart und easy.
Da muss ich natürlich sagen, bei der Capri, aber die ist natürlich eine ganz andere Liga, die ist natürlich wesentlich kleiner. Die sind wirklich easy und smart und leicht zu bedienen mit kalten und mit warmen Fingern, aber das ist halt natürlich was eine ganz andere Geschichte. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Woran ich auch immer verzweifle ist, ich habe schon das Gefühl, ich muss ins Fitnessstudio gehen, nur um mal einen Daumen zu trainieren, weil wir haben ja diese Verkleidungsteile, da musst du das so reindrücken, dann springt da ja so eine Lasche hoch. Kennst du, ne?
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und das wieder rein und wenn das schwer geht, ich verzweifle daran manchmal. Ja, wir haben bei der Lima Golf an unserer 155 haben wir einen, da denke ich mir, da hole ich mir aber irgendeinen starken, der sagt, drück mal bitte rein, ich krieg's nicht mehr zu. Und Bell hat ja die gleichen Dinger. Und bei der 206, als ich die damals geflogen bin, die haben auch diese komischen Verschlüsse gehabt. Und eigentlich musst du die ja mit einem zweiten Finger, wenn du die aufdrückst und die haben so eine Kraft, so bam, musst du die ja mit dem Finger auffangen, damit die nicht gegen das Material schlagen, damit das nicht ausreißt mit der Zeit. Aber du hast es sehr schön formuliert. Ich glaube, die sind froh, dass man da nicht mehr dran geht und sagen, die Verschlüsse nähen wir. Und dann ist das ja nicht mehr unser Thema. Wir geben es ja nur weiter. Ja,
ja, genau. Also man bezahlt Millionen für so einen Hubschrauber und hat dann, also das hört ja nicht bei den Verschlüssen auf, wenn wir jetzt mal den Hubschrauber betrachten. Ich finde ja auch, dass man Sitzbezüge. Mhm. Warum kann man keine schönen Sitzbezüge machen? Ich fühle mich jedes Mal wie in den öffentlichen Verkehrsbetrieben, wenn ich den Sitz sehe.
Also. Hast du nicht wie so diese Perlensitze da, diese, was du beim LKW auch so rein?
Ja, mit Lammfell überzogen, ne?
Ja, das habe ich aber vorne am Stick, da habe ich mir so ein Lammfell drumherum gemacht.
Ja.
Ja, du, aber es ist wirklich so, diese Sitze sind echt, glaube ich, nicht dafür gedacht, um da lange zu sitzen. Also bei mir geht's, aber ich kenne Kollegen, die finden es weitaus schlimmer. Die haben da größere Probleme irgendwie als ich. Und ja, wir haben jetzt in der Lima Golf schöne Sitze drin in der 155, nicht die Standardsitze, aber so die normalen Sitze. Aber ich glaube, gegen Geld ist alles möglich. Du kannst ja einen Sattler bestellen, kannst ja so einen luftfahrtzugelassenen Sitz neu machen lassen. Das ist ja alles nur eine Kostenfrage. Ja, wenn ich mir da manche VIP-Maschinen angucke, kriege ich ja rosa Sitze.
Ja, da hast du recht. Also da frage ich mich, aber ich frage mich halt manchmal, wie viel ist sowas denn wert? Also wenn ich schon 20 Millionen für eine 145 bezahle in der Mission-Ausstattung,
ja,
wie viel kosten denn gute Sitze? Also die können ja nicht jetzt nochmal x Millionen kosten. Also ob ich dann 20 Millionen zahle oder 20 Millionen 50.000, für 50.000 muss ich doch zwei gescheite Sitze bekommen. Also sorry.
Aber wenigstens vorne.
Ja, da bekomme ich ein gehobenes Mittelklassefahrzeug mit Vollausstattung. Da muss ich doch wenigstens mal zwei Sitze für einen Hubschrauber bekommen.
Aber das wäre eine spannende Frage. Da wüsste ich auch schon, wen wir fragen können. Das mache ich mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Was kostet so ein Sitz? In der Standardausführung und in der VIP-Ausführung.
Ja, da können wir ja mal eine Umfrage machen, was die Leute so schätzen.
Ja.
Ich gebe schon mal einen Tipp ab. Ich sage, ein Sitz mit dem normalen Bezug in der Standardausstattung kostet 25.000 Euro. Glaube ich schon.
Geil, ich hätte genau den gleichen Preis jetzt im Kopf gehabt. Okay. Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt, sowas um den Dreh. Mal gucken.
Mhm.
Okay. Neue Mission sozusagen. Aber um nochmal auf die Verkleidung zurückzukommen. Es war ja bis vor vielen Jahren war es so, dass einige Hersteller, nicht nur Robinson, sondern auch andere Hersteller, haben praktisch die Blechverkleidung vom Hubschrauber selbst gleichzeitig noch als Tank mitgenutzt. So, das heißt, die Tanks waren auch nur Blech. Und du hattest dann das Problem, wenn du mit dem Hubschrauber abgestürzt bist und hast die Notlandung überlebt und dein Hubschrauber lag da halt in Scherben, dann ist natürlich dieses Blech geborsten, der Sprit ist ausgelaufen und du bist verbrannt. So, weil natürlich alles sofort in Flammen aufging bei der ganzen Geschichte. Und das hat dann kam das durch die EASA? Ich glaube, das kam durch die EASA. Die hat das dann Nee, das war vor der EASA schon. Ich glaube, nach JAR FCL wurde dann schon eingeführt, dass man eine Tankblase im Tank haben muss. Und dann mussten einige Hubschrauber umgerüstet werden. Es gab da verschiedene Fristen. Und ich glaube, aktuell laufen die letzten aus, so wie ich das mitbekommen habe. Die haben das Problem, ich glaube, das ist so Bell die Richtung oder so. Ich weiß es nicht mehr, ich kann es dir nicht sagen. Die haben aktuell das Problem, dass es halt teilweise gar keine dafür gibt. Oder ganz viele wollen sie jetzt haben oder die Umrüstung lohnt sich nicht, da rangierst du lieber die Maschine aus. Aber jeder Hubschrauber muss so eine Tankblase haben, dass wenn der kaputt geht am Boden, dass dann wenigstens das da noch drin bleibt. Und die wird dann aus, das habe ich mal gesehen bei Robinson, Entschuldigung, bei der Capri wurde das gemacht, aus 15 Meter Höhe fallen gelassen, voll, und dann muss die halten. Bam, das ist ja irrer Druck, der da drin ist, ja. Muss die halten.
Ja, das gerade das Problem bei der 145, wir betreiben die ja mit dem Lasthaken. Und bei dem Umbau von D2 zu D3, da sind ja am Unterboden gewisse Veränderungen vorgenommen worden. Und der Lasthaken war die für die D3 nicht mehr zugelassen. Gerade weil im Fall eines solchen Crashs nicht garantiert werden konnte, dass diese Blase, diese Tankblase hält, sondern dass sich da was reinbohrt und die undicht wird. Und jetzt mussten wieder irgendwelche Umbaumaßnahmen an diesem Tank stattfinden, dass der halt wieder offiziell mit dem Lasthaken betrieben werden dürfte. Mit dem festverbaut, mit dem Doppel-Cargo-Hook. Ja.
Das ist ja interessant, siehst du mal. Das wusste ich auch nicht. Aber ja, das ist ein Riesenthema. Wir haben ja den Tank im Boden eben drin. Bei manchen Hubschraubern ist er weiter oben. Bei der 145 ist er am Boden. Bei der 155 auch. Und wenn da was von unten sich durchbohrt, so wie du landest irgendwo in der Wiese und dann steckt da irgendein Eisenstab, den du nicht siehst, und der steckt im Hubschrauber drin, das ist immer doof.
Ja, das ist richtig doof.
Das ist echt doof, ja.
Aber es gibt ja sogar selbstversiegelnde Tanks.
Gibt es das? Weißt du, wie das funktioniert?
Da ist irgendein Gel drin, soweit ich weiß. Und im Falle von zum Beispiel Beschuss, und da geht eine Kugel rein, versiegelt er sich selber wieder.
Okay, das ist schlau. Das ist ja nicht so mein Metier, Fliegen unter Beschuss.
Ja, noch nicht. Obwohl, hatten wir letztens, ne? Hatten wir letztens, wo war es? Ich war ja noch kurz vorher da, haben wir schon drüber gesprochen. Das war zwar eine Silvesterrakete, die geht jetzt nicht durch den Tank, aber das war Beschuss.
Ja. Das ist so, stand es in der Zeitung drin, genau richtig. Das war bei der Landung eines Rettungshubschraubers in Fulda.
Genau, in Fulda war das, ja.
Ja, da ist dann was geflogen in Richtung Hubschrauber, das stimmt, mit einem Knall. War ja auch in der Zeitung drin. Schon, ja. Muss alles nicht sein. Wie mit den Drohnen auch, müssen auch nicht sein. Also niemanden zu nahe treten wegen Drohnenfliegen, aber jetzt hat man gerade gestern oder vorgestern wieder einen Fall, wo eine Drohne ganz knapp an einem Hubschrauber vorbeigeflogen ist und wieder nur Glück gehabt, dass nichts passiert ist, ja. Eine große, also keine DJI Mavic irgendwie mit 900 Gramm, sondern wesentlich größer.
Ja, verdammt. Ich hoffe, das geht alles gut.
Jetzt sind wir mal gespannt, wo das hingeht. Tja, und wenn es dann soweit ist und man stößt natürlich mit irgendeinem Objekt zusammen oder mit einem anderen Hubschrauber oder mit einem anderen Luftfahrzeug oder muss eine Notlandung machen, dann haben wir in allen Hubschraubern, das ist Pflicht, dass wir es dabei haben, so eine kleine gelbe Box, die nennt sich Emergency Location Transmitter, ELT, müssen wir auch immer checken, dass das funktioniert. Da gibt es dann eine bestimmte Zeitspanne, in der man das checken darf, weil er löst natürlich gleich ein Alarmsignal aus. Und Tim, du hast den ganz sicherlich, oder dieses ELT auch ganz sicherlich bei dir an Bord, oder?
Ja, selbstverständlich.
Noch wo es sitzt?
Ich weiß, dass es im Center Panel sitzt und wo es jetzt verbaut ist. Ich habe es schon gesehen, aber das wäre jetzt, puh. Nee, kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich würde sagen, irgendwo in der Seite.
Ich meine, das sitzt bei der 145 hinten, da wo der Heckausleger anfängt, da irgendwo in der Ecke, da sitzt es.
Ah, hinter der Batterie, ne? Das kann auch sein irgendwo.
Da, genau,
ja,
richtig.
Ja, ja, stimmt. Genau. Ja, doch, stimmt, auf dem Schrägdeck, damit, ja.
Da irgendwo sitzt das, genau. Nicht bei allen Hubschraubern gleich immer, wo es sitzt, aber dass es an der richtigen Stelle sitzt. Und so ein ELT kann natürlich auch ein Leben retten, weil es ist natürlich so, wenn wir abstürzen sollten und es bleibt keine Zeit mehr für einen Funkspruch oder es kommt so abrupt, dann löst dieses ELT ab einer gewissen G-Stärke aus. Ich meine mal gehört zu haben, es ist auf 5 eingestellt, aber nagel mich nicht fest, Tim, ich weiß es nicht.
Das kann ich dir auch aus dem Kopf nicht sagen. Man kriegt es zumindest mit Flugmanövern nicht so einfach hin, mit dem Hubschrauber.
Oh, 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 oh. Da kann ich dir gleich was erzählen, doch?
Da müssen wir Mirko nochmal fragen, ne? Von den Flying Bulls. Die kriegen das vielleicht gerade so hin. Nee, aber was ich dazu noch sagen wollte, es ist, wie du sagst, zum einen natürlich soll es ähnlich wie ein Airbag, der bei einem Aufprall auslöst, soll auch bei einem stärkeren Aufprall eben dieser Transmitter anfangen abzustrahlen, um zu signalisieren, hier ist was passiert, wir brauchen Hilfe, weil man davon ausgeht, dass in diesem Moment die Besatzung oder auch jemand anders den nicht mehr aktiv auslösen kann. Man kann ihn aber auch selber aktiv vorher auslösen, wenn man weiß, okay, jetzt geht's runter und wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Unterstützung, selbst wenn es gut geht, kann man den auch per Hand anschalten. Und dann geht dieses nervige Geräusch dann schon los.
Ja, wenn man es denn hört. Also ich hatte es nämlich schon, es hat ausgelöst, ich habe es nicht gehört und bin dann damit noch eine Dreiviertelstunde geflogen.
Das ist auch unangenehm.
Ja, aber nicht, weil ich abgestürzt bin, und da kommt man zu den Flugmanövern wieder. Und zwar war das eine Prüfung und wir haben eine Hover-Autorotation gemacht.
Ah, okay.
Und die war nicht so sanft. Und in der Hover-Autorotation ist es einfach so, ich simuliere praktisch, dass der Motor im Schwebeflug ausfällt, indem ich das Gas zudrehe. Ich warne den Bewerber auch vor oder den Schüler, mit dem man das macht. Und dann zählt man runter, 3, 2, 1, dreht das Gas langsam zu und dann geht's abwärts. Und dann hat man normalerweise, naja, einmal kurz eine Möglichkeit, nochmal am Pitch zu ziehen, um diesen Landestoß abzufangen sozusagen. Man lässt die Maschine ein bisschen sacken, tritt natürlich auch ins Pedal, um die Richtung zu halten, weil die Maschine würde sich sonst drehen. Und dann zieht man einmal am Pitch und dann setzt man den Hubschrauber theoretisch leicht ab. Jetzt hat dieser Kandidat dummerweise 3, 2, 1, flupp, direkt am Pitch gezogen. Das heißt, statt runter ging es erstmal hoch. Ja. So, ich habe das natürlich dann noch versucht zu korrigieren, aber du hast nicht mehr die Energie einfach, ne, in dem Moment. Und dann hat wohl das ELT hinten, als wir aufgekommen sind, ausgelöst. Im Hubschrauber ist nichts passiert. War schon doll, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh Gott, jetzt müssen wir erstmal aussteigen und gucken oder so. Das war es eigentlich nicht. Aber es hat halt schon ausgelöst. Dann komme ich dann wieder zurück und dann wurde mir schon gesagt, hier Andreas, ne, was habt ihr denn gemacht? Sag ich, ja, mal kurz probiert, ohne Motor zu landen, ja. Und dann kommt es ja das Signal bei einer Zentrale an, in Düsseldorf, bei dir um die Ecke.
Ach, ist das in Düsseldorf? Ich habe immer gedacht, es käme in Münster.
Also, soweit ich weiß.
Okay. Ah, keine Ahnung.
Oder Münster. Also, mir hatte man mal Düsseldorf gesagt, aber es kann auch sein, vielleicht ist es Münster und ich vertue mich da jetzt gerade.
Ich meine, das war bei der SAR-Rettungszentrale in Münster, läuft es auf.
Okay, dann sitzt die in Münster.
Ah, ist ja bei Düsseldorf. Ja, ist alles eine Ecke. Alles
eins. Genau, da kommt es dann an. Und die kriegen von dem ELT nicht nur gesagt, wo das ist, sondern eben auch, wem gehört denn der Hubschrauber? Und dann haben die ganzen Daten und fangen sofort an, rum zu telefonieren, um rauszukriegen, ist da wirklich was passiert oder geht es den Insassen gut? Die haben natürlich nicht meine Handynummer, sondern nur die Nummer von dem Betreiber. Aber der wird natürlich informiert und dann hat der die Aufgabe, mal schnell nachzugucken, was da denn los ist, sozusagen.
Mhm. Ja. Ja, das funktioniert ganz gut. Das kann unsere Staffel aus eigener Erfahrung bestätigen. Ja. Also wir haben auch mal jemanden gehabt, der am Dortmunder Flughafen in unseren Hubschrauber reingekrabbelt ist, nachts, als der da einsatzbereit stand. Der hat also den Sicherheitszaun überwunden. War alkoholisiert, schwerst alkoholisiert und hat dann im Hubschrauber, also ist zum Hubschrauber gegangen, der ist natürlich auf, also jeder Jet ist ja auch auf, da kann man rein theoretisch rein. Jetzt sind die Hubschrauber deswegen mittlerweile alle abgeschlossen bei uns, weil, obwohl sie auf einem gesicherten Gelände stehen, nicht so sicher sind. Und er hatte auch ungefähr jeden Schalter und jeden Knopf einmal umgelegt. Und unter anderem halt auch eben den ELT ausgelöst, indem er da mal auf den Schalter gedrückt hat. Und daraufhin ist halt unsere Staffel angerufen worden, alles okay bei euch, am Dortmunder Flughafen habt ihr ausgelöst. Ja, und dann haben die Kollegen gesagt, also wir sind ja gar nicht im Einsatz, der Hubschrauber steht draußen, wir gehen mal gucken. Und dann hat man gemütlich schlummernd da jemanden drin liegen sehen.
Ach krass, siehst du mal, ja, Wahnsinn.
Dinge passieren. Sehr
interessant. Das ist sehr interessant. Nee, also sowas, so eine Story hatte ich natürlich noch nicht. Also Auslösungen natürlich, immer wenn bei einer harten Landung oder so oder mal aus Versehen irgendwie gegen Schalter gekommen. Selbst wenn man es direkt wieder abstellt, hat es ja mal kurz ausgelöst. Und Es gibt noch eine Geschichte, die ist wichtig. Daraufhin wurde nämlich eingeführt, großflächig vom Luftfahrtbundesamt aus, dass du immer wissen musst, wo deine Luftfahrzeuge sind. Und zwar, es gab mal einen Hubschrauberabsturz, der ist schon viele Jahre zurück. Ich würde mal jetzt tippen, 13 Jahre schätze ich mal ungefähr, ist der zurück. Und da ist ein Hubschrauber abgestürzt, von dem man nicht wusste, dass er unterwegs ist. Ein Lehrer und ein Schüler. Und die sind im unfassbar schlechten Wetter geflogen, also alles andere als WFA, und sind deswegen zum Absturz gekommen in einem Waldgebiet. Und das ILT hat ausgelöst, aber die Antenne ist beim Absturz abgerissen, weil halt den Hubschrauber in Baumkronen zerlegt hat und dann runtergefallen ist. Das hätte den Zweien jetzt aber auch leider nichts mehr genützt. Die waren sofort tot. Aber seit diesem Unfall geht man stärker hinterher, dass man sagt, pass mal auf, du als Betreiber musst immer wissen, wo dein Luftfahrzeug ist und wo es fliegt. Ja, das heißt, dafür sind die Unternehmen dann stärker verantwortlich gemacht worden, dass die immer wissen, wann ist das Luftfahrzeug unterwegs, weil keiner wusste, dass der Lehrer mit dem Schüler nämlich unterwegs ist und dann irgendwann die Ehefrau angerufen hat und hat gesagt, hier, ich vermisse meinen Ehemann. Wo kann der denn sein? Ja, so kam das und seitdem sind meistens überall in den Hubschraubern auch zusätzlich nochmal Tracker drin, dass wenn die außerplanmäßig Halt machen, gesagt werden kann, hier, was macht ihr denn da? Und deswegen, also manche machen das über WhatsApp, die schreiben nur WhatsApp, hier, ich fliege jetzt los, ich lande in 3 Stunden wieder da. Wir machen es so, wir haben einfach immer einen Tracker mitlaufen, das heißt, wenn die Zentrale gucken will, wo ist welcher Hubschrauber, wo fliegt der, dann kann die das immer sehen, wir rufen vor dem Flug an und auch nach dem Flug an. Solche Sachen gibt es da. Das Luftfahrtbundesamt hätte es gerne, dass jemand ausschließlich da sitzt und immer beobachtet und wenn der falsch abbiegt, sofort sagt, hier stimmt irgendwas nicht. Was ja gar nicht geht, weil du kannst auch im Rettungsflug in der Luft einen Einsatz kriegen und dann weichst du vom Router ab oder das Wetter passt nicht. Da wirst du ja bekloppt werden. Ja. Mhm. Aber da kannst du auch niemanden hinsetzen, der den ganzen Tag das beobachtet.
Ja, nee, also heutzutage gibt es ja auch mannigfaltige Möglichkeiten, selbst wenn man keinen Tracker verbaut hat, dein Luftfahrzeug trotzdem immer zu finden.
Ja, komisch, ja, gibt's.
Ne? Das ist ja, wenn wir mal unterwegs sind irgendwie, dann kriegst du ja auch direkt irgendwie Nachrichten, bist du auf der Hummel 3 oder fliegst du heute in Christoph 90, 91, was weiß ich nicht alles, weil ihr seid gerade über mein Haus geflogen oder so. Das ist schon erstaunlich, dass manche Leute besser wissen, wo ich bin, als ich selber. Gerade wenn ich in Hessen fliege.
Ja, das stimmt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten zu. Nicht alle funktionieren immer, weil gerade, ich sage es ja immer wieder, auch für die es nochmal interessiert, das sind ja nur Antennen, die auf Privathäusern installiert sind. Das sind also keine irgendwie offiziellen Daten, sondern das sind Privathäuser. Da hat sich ein Begeisterter diese Antenne aufs Dach geschraubt und sagt, hey, ich sammle alle Signale ein, die ich irgendwie kriegen kann und verkaufe die oder schenke die. Flightradar 24 oder ADS-B oder wie sie alle heißen. Dafür kriegst du so ein goldenes Abo dann im Monat dafür als Dankeschön. Und deswegen, wenn diese Signale da aufgefangen werden, dann werden die erstmal ganz schön bearbeitet. Also ihr dürft euch nicht vorstellen, dass das so alles passt, sondern da wird ganz viel gefiltert und nochmal gefiltert und gemacht, getan, damit es für den Betrachter eine richtig schöne Linie am Ende gibt, die in Wirklichkeit vielleicht geprägt ist durch Unterbrechungen von Signalstärken, durch Kurven, durch andere Sachen. Also das stimmt nicht immer, was da so steht. Auch die Geschwindigkeiten stimmen nicht immer oder die Höhen stimmen nicht immer. Da muss man aufpassen, weil auch das Luftfahrtbundesamt guckt sich diese Daten sehr gerne an und nimmt die dann für die Beurteilung von Checkflügen. Also wenn zum Beispiel ein Prüfer einen Checkflug abnimmt, guckt er sich ja an, ist der denn wirklich 5 Platzrunden geflogen, so wie es hier steht? Und nicht von A nach B geradeaus, ne? Wie er es hätte nicht machen sollen. Auch das, da gucken die manchmal drauf. Deswegen, also Vorsicht, diese Daten stimmen nicht immer. Und man kann auch nicht alle Luftfahrzeuge sehen, je nachdem, was für ein Programm man benutzt, weil auch der Betreiber kann die sperren lassen. Aber ja, da sieht man aber auch übrigens, wenn einer den Notfallsquawk einstellt, dann werden die Luftfahrzeuge farblich markiert.
Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht, dass das dann bei Flightradar oder ADS-B oder wie sie alle heißen auch dargestellt wird.
Das wird, wenn du 7700 machst, dann wird es anders dargestellt.
7700, ich denke jetzt gerade dran, weil wir haben natürlich auch Zuhörer, die sich nicht so gut auskennen. Wir haben im Luftfahrzeug einen sogenannten Transponder. Und dieser Transponder schickt die Kennung, die Flughöhe, die Geschwindigkeit, je nachdem welchen Mode, also welche Art von Transponder man hat, aber in der Regel sind die modernen Transponder so ausgelegt. Und man hat noch immer einen individuellen Code, einen 4-stelligen Code, den man da rausgibt. Dann sagt einem der Lotse, der mit einem in Verbindung ist, zum Beispiel jetzt Squawke, so nennt sich das, wenn man diesen Code aussendet, jene Nummer und dann gibt man die ein. Und es gibt 3 verschiedene Nummern, die für Notfälle hinterlegt sind. Wie der Andreas gerade gesagt hat, zum Beispiel die 7700, das ist die, ja, jetzt ist wirklich was Schlimmes, jetzt passiert irgendwas, was nicht so richtig ist und wir müssen allerhöchsten Wahrscheinlichkeit nach notlanden, denn es gibt da so einen kleinen Merksatz, 77 going to heaven, also jetzt passiert wirklich was Schlimmes, aber es gibt auch noch andere. Andreas, vielleicht?
75, a man with a knife, zum Beispiel, ne?
Genau, wenn man 7500, dann ist das so der Klassiker für eine Flugzeugentführung. Da sind irgendwelche Leute im Cockpit halt mit einem Messer oder was weiß ich und so merkt man sich das. Oder man kann ja auch mal einen kompletten Funkausfall haben, aber dieser Transponder ist davon losgelöst. Dann kann man auch 7600, 76, ich höre nichts. Dann weiß der Lotse auch, wenn das jemand squawkt, dass da jemand nicht hören kann oder nicht sprechen kann oder beides.
Das ist, glaube ich, der meistbenutzte Squawk 76. Nicht, weil wir immer wieder Funkausfälle haben, sondern das ist der nahenslingste, sage ich jetzt mal, der passiert von diesen ganzen Optionen eigentlich, ehrlich gesagt. Ja, das kommt immer wieder vor. Habe ich auch schon gehabt. 76. Das ist ganz praktisch eigentlich, ja, wenn man das wenigstens machen kann. Um aber nochmal aufs ILT zurückzukommen, das schickt ja dann dieses Notfallsignal aus auf der Frequenz 406 MHz. Und da kommen wir wieder in deine Geschichte rein, Tim, da gibt es auch eine Frequenz für. Die Notfallfrequenz, die ein Pilot rasten kann, wo hoffentlich immer jemand mithört. Also es gibt wirklich eine Frequenz, die nur für Notfälle da ist. Wenn ein Luftfahrzeug Hilfe braucht und vielleicht mit dem Tower nicht in Kontakt steht und niemand anderen erreicht, dann kann er das direkt auf dieser Frequenz probieren. Das ist die 121,500. Und viele Flugzeuge haben die immer gerastet und hören die immer mit. Ja. Man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da den ganzen Tag Programm ist. Auf gar keinen Fall. Aber wenn mal einer irgendwie da einen Hilferuf absetzt, dann ist dann hoffentlich ein anderes Luftfahrzeug in der Nähe und kann diesen Notruf sozusagen aufnehmen. So. Das Gute ist ja bei uns in Deutschland, hier ist ja immer jemanden irgendwie. Ne?
Ja.
Also FIS, jede Menge Tower-Lotsen, hier Radar, hier erreichst du irgendwie immer jemanden.
Ja, aber wie du sagst, man ist ja im Luftraum nicht immer an eine Frequenz gebunden. Man muss ja nicht unbedingt immer eine rasten. Und unter dieser Frequenz eben 121,500, da haben wir die Notfrequenz, Prioritätenfrequenz, wie man sie immer nennen will. Auf jeden Fall ist das eine, die ausschließlich für solche Notfälle freigehalten wird, dass man dann auch sicher jemanden hat. Und eben nicht vielleicht, wenn man am Frankfurter Flughafen ist und eine halbe Stunde darauf wartet, dass man mal zwischenfunken kann, um durch die Kontrollzone zu fliegen. Das ist auf dieser Frequenz eben nicht so. Da hat man dann sofort priorisiertes Sprechrecht und dann wird einem da auch direkt geholfen.
Mhm. Musstest du das schon mal, hast du die schon mal probiert? Hast du die mal gerastet eigentlich, die Frequenz? Oder hast du damit noch nicht so viel?
Man macht das halt mal mit dem Schüler, ne? Um halt auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, das überhaupt zu rasten. Ich habe da noch nicht drauf gefunkt. Könnte man mit Sicherheit auch mal machen, wenn da nichts drauf los ist. Ein Funktest, aber nee, habe ich nicht. Ich habe sie, wie gesagt, immer nur mal gerastet, um auch mal zu zeigen, wo es vielleicht auch so Shortlinks gibt, je nachdem, wie Knöpfe belegt sind am Stick oder irgendwo, dass man halt mit einem längeren Druck die Frequenz automatisch rasten kann, damit man nicht noch was eingeben muss, dass man halt im Notfall hat man ja meistens nicht die Hände frei, dass man das halt auch dann hinbekommt.
Ja, also ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich habe sie selten, aber habe mal gerastet, das je nachdem, was für einen Flug wir haben, ne? Und wie viele Frequenzen brauchst du gerade gleichzeitig, um zu hören und zu funken. Meistens sind wir so auf 2-3 Frequenzen gleichzeitig unterwegs und dann fällt es immer runter, weil sonst zu viel wird, ja, wenn man eh ständig die Frequenz wechselt.
Ja, und also bei uns, wenn es sonnendringender Notfall ist, dass wir halt wirklich runter müssen, dann hilft dir diese Notfallfrequenz am Ende auch nichts. Und wenn ich was habe, wo ich halt jetzt Unterstützung in irgendeiner Art und Weise brauche, welchen Flugplatz kann ich anfliegen und so weiter und so fort, dann kennen wir ja auch in unserem Einsatzgebiet die entsprechenden Frequenzen auswendig, können die schnell rasten und dann direkt den Tower ansprechen. Und wenn man auf einer Tower-Frequenz dann auch Mayday, Mayday, Mayday ruft, dann räumen die einem das auch alles sofort frei. Dann hat man auch priorisiertes Sprechrecht.
Dann hast du auf jeden Fall die volle Aufmerksamkeit.
Definitiv.
Das stimmt richtig, ja. Wobei es ja außer dem Mayday, Mayday, Mayday gibt es ja auch noch die Reihenfolge Pan, Pan, Pan.
Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar Panpan, Panpan, Panpan. Ich glaube, Panpan ist ein Zusammenhänger.
So rum, siehst du mal. Ich habe schon, ich benutze es ja nicht.
Stimmt, genau, so war das, ja. Genau, so ein Dringlichkeitsanruf, genau, dass man schon ein Problem hat, das jetzt aber nicht die sichere weitere Flugdurchführung wirklich sofort beeinträchtigt. Ja, das ist sowas wie, wer es kennt, es gibt verschiedene Arten der Dringlichkeit einer Landung, wenn eine Lampe im Flugzeug oder im Hubschrauber angeht, da gibt es die gelben und die roten, die Cautions und die Warnings, und die gelben bedeuten in der Regel maximal so eine Landung ASAP, as soon as possible, also so schnell wie möglich, und rote sind auch oft verbunden mit einer Landung immediately. Das heißt dann im Prinzip so, du musst hier runter, egal was unter dir ist, du kannst das Luftfahrzeug nicht mehr in der Luft halten, es muss an den Boden. Und so ähnlich ist das dann auch mit Pan, 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 Pan und Mayday, Mayday, Mayday. Das eine ist, ja, ich würde es mit Dringlichkeitsanruf übersetzen, das andere ist ein wirklicher Notruf.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Das hätte ich mal den Tower nur nicht fragen können. Wir hatten ja einen Teil der Tower-Crew aus Frankfurt bei uns zu Besuch in der Firma. Das wäre auch eine spannende Frage gewesen, wie oft das vorkommt. Nicht das Mayday, aber das Pan, Pan. Das hätte mich interessiert. Okay, zwei Hausaufgaben. Die Sitze. Pan, Pan.
Pan, Pan. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das bei Airline relativ häufig vorkommt, dass sie sowas ansprechen, vielleicht wenn sie einen medizinischen Notfall an Bord haben. Vielleicht, ne, frag mal so in die Richtung. Ich könnte mir vorstellen, dass das zusammenhängt. Mhm. Wir als Hubschrauber sind halt in solchen Höhen unterwegs und wir können ja immer relativ schnell landen.
Ja.
Wir sind da nicht so meistens drauf angewiesen, aber gerade bei Airlinern kann ich mir vorstellen, dass diese Anrufe des Öfteren mal kommen.
Eben, die können ja nicht überall landen und die brauchen einen Flughafen und müssen da erstmal hin und müssen sich an der Schlange vorbeischummeln und wir fliegen im schlimmsten Fall einfach auf dem Feld oder woanders hin oder quer zur Landerichtung an,
wie auch immer. Ja. Und die haben auch die Zeit, einen Notfallsquawk einzugeben. Ne? Also das ist ja auch was man bei einer Ausbildung den Schülern immer wieder auch eintrichtert. Ne? Bei Triebwerksausfall, Einmod, wir gehen in Autorotation, wir stellen Crash-Sicherheit her. Wir versuchen das Triebwerk wieder anzulassen, wir stellen die 7700 ein, wir geben noch einen Mayday-Call ab. Das sind so viele Sachen in den Flughöhen, wo wir unterwegs sind, musst du die Hälfte wahrscheinlich nach der erfolgreichen Autorotation machen, weil du gar nicht die Zeit hast, das alles in der Zeit hinzubekommen.
Das stimmt, das ist richtig. Aber es ist wichtig, dass es diese Möglichkeiten eben gibt, um sich bemerkbar zu machen, um sofort allen irgendwie mitzuteilen, mit wenigen Stichworten, worum geht's, ne? Also sofort, wenn jemand Pan, 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 Pan oder Mayday, Mayday, Mayday hört, sofort die volle Aufmerksamkeit irgendwie. Und dann sind auch alle anderen erstmal ruhig, weil die eben dem Gehör schaffen wollen, sozusagen, diesem Notfall oder Dringlichkeitsfall, je nachdem, wie man ihn nennt. Mhm. So, wollen wir noch mal zu was Schönem kommen, Tim?
Ja, gerne, immer wieder gerne. Aus
Notfallfrequenzen.
Was Schönes ist immer gut.
Ja, ich habe gehört, du hast mir erzählt, dich kann man jetzt in einem Buch lesen.
Ja, man kann aus mir lesen, man kann von mir lesen, über mich lesen, tatsächlich. Ich zeige es dir hier mal kurz, wir sehen uns, ja. Das ist es.
Toll. So sieht es super aus.
Das Buch nennt sich Einsatz, Hubschrauberpiloten berichten aus dem Cockpit. Und das hat ein Kollege, vielleicht darf ich ihn Freund nennen, Johannes, wenn du das hörst. Ich würde dich gerne Freund nennen, darf ich das? Nein, ich glaube, ich darf.
Mein Freund sein?
Genau. Nein, ich glaube, ich darf das, Johannes. Wir haben uns über Insta kennengelernt, haben uns viel geschrieben, haben uns auch mal im Rahmen der Aero, weil er da unten in dem Bereich wohnt, mal getroffen. Und er hat viele, viele interessante Leute zusammengebracht, die verschiedene Geschichten aus ihrem fliegerischen Leben dort niedergeschrieben haben. Und ich weiß nicht warum, aber er hat auch mich gefragt, ob ich da was zu beitragen möchte. Und ich habe das getan und meine Geschichte ist eine Verfolgungsjagd aus der Luft, aus der Sicht von mir, aus von unserer Besatzung geschrieben, von Einsatzannahme bis Einsatzende. Solche Geschichten gehen natürlich immer gut aus, wenn ich es vorwegnehmen darf. Es war ein sehr erfolgreicher, aber auch ein sehr spannender und schöner Einsatz. Liest sich, glaube ich, ganz interessant. Es sind aber auch andere Personen in dem Buch, aus dem militärischen Bereich, aus der Luftrettung. Rainer Wilke hat dort eine Geschichte geschrieben. Gerold Biener hat dort eine Geschichte geschrieben. Rainer Wilke war derjenige, der den Kunstflug überhaupt erst begonnen und etabliert hat mit der Bo 105. Gerold Biener ist der ehemalige CEO der Air Zermatt, der viele, viele Rettungen auch am Himalaya-Gebirge geflogen ist. Also hochinteressant, was man in diesem Buch nachlesen kann. Ich glaube auch sehr kurzweilig, weil diese Geschichten sind zwischen 6 und 12 Seiten lang, schätze ich mal ungefähr. Also wirklich viele schöne Geschichten. Und wer zu Weihnachten noch ein Geschenk sucht, der kann mit Sicherheit dieses wunderschöne Buch im Mutterbuchverlag bestellen. Wie gesagt, es heißt Einsatz, Hubschrauberpiloten berichten aus dem Cockpit. Und ja, ich finde es sehr gelungen. Danke, Johannes, dass du die Leute zusammengebracht hast. Und ja, schaut es euch an, lest es und schreibt mir am liebsten mal, was ihr über meine Story denkt. Was denkt ihr darüber, was ich geschrieben habe?
Tim, vielleicht kannst du das Buch nochmal hochhalten, dann kann ich nämlich jetzt schnell von dir und diesem schönen Buch mit dir natürlich zusammen, nicht nur das Buch.
Es ist natürlich spiegelverkehrt.
Ja, das ist nicht schlimm. Sehr schön, also ist ein schönes Buch geworden. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann werden wir da auch auf der Aero nochmal drüber sprechen nächstes Jahr. Mhm. Das war ja auch noch der Plan. Und da, wer Johannes noch nicht kennt, der lernt ihn dann da mal kennen.
Ja,
aber auch eine coole Initiative, so ein Buch einfach mal, hey, wir machen mal ein paar Hubschraubergeschichten, auch nicht schlecht.
Ja, ich find's auch spannend. Normalerweise hast du die Bücher ja immer, da schreibt einer über sich und die meisten haben ja jetzt nicht so spannende Leben wie zum Beispiel Rainer Wilke, der ein ganzes Buch schreiben kann, oder Fred North. Mit einem Einsatz, der buchreif war in 16 Jahren, oder ich habe auch eine Hochwassergeschichte drin mit anderen zusammen, als damals das Ahrtal unter Wasser stand, was da so alles passiert ist, da sind da auch ein paar Geschichten drin. Wie gesagt, es ist kurzweilig, es liest sich interessant, und wer sich halt für die Hubschrauberfliegerei und gerade die Einsatzfliegerei interessiert, der findet da bestimmt sehr spannende und tolle Geschichten, die ihn dann gut über die Weihnachtstage bringen.
Schön. Wie lange hast du dafür geschrieben, für diese Geschichte? Oder wann diese Entstehung des Buches?
Oh, das Buch ist wirklich über eine lange Zeit entstanden. Ich hab mir selber relativ viel Zeit gelassen, habe es immer wieder verbessert, habe vorher natürlich auch eine Recherche machen müssen, weil aus dem Gedächtnis ist schön, aber ich habe es dann auch wirklich nochmal nachgelesen, was da wirklich so alles war. Ich selber habe da wahrscheinlich mir so ein halbes Jahr Zeit gelassen, um das zu schreiben. Hätte man auch in 2 Wochen machen können. Und ich glaube, Johannes
kann hat. Ja, jeder.
Ja, genau. Und ich glaube, Johannes hat wirklich 1,5 Jahre gesammelt, bis er das Buch soweit hatte, dass es druckfertig war.
Ach ja, krass. Also ein schöner Prozess sozusagen, wie das dann eben gereift ist. Toll. Jetzt bist du Buchautor.
Co-Schreiber, ich weiß nicht, wie man das nennt. Autor bin ich auf gar keinen Fall. Das ist vermessen. Aber ja. Nee, ich bin auch so ein bisschen stolz. Ich weiß, dass Johannes sehr stolz darauf ist, das kann er auch sein. Und ich find's lustig, wenn man es durchblättert. Manchmal sieht man so Gesichter, die da auch was reingeschrieben haben, die einem irgendwo auf dem Weg mal begegnet sind, wo man denkt, ach, guck mal, ne? Der ist auch dabei.
Den kenne ich doch
irgendwo. Genau, den kenne ich doch irgendwo her. Und das ist halt total spannend, weil ja gerade wir bei der Polizei oder auch die Leute bei der Bundeswehr, auch wenn du nur Flugrettung fliegst, ihr in der Flugrettung, ich spreche jetzt mal von ihr, weil du ja auch so ein gutes Beispiel dafür bist, ihr kommt ja meistens irgendwo aus dem Arbeitsflug, ihr habt ja die Erfahrung von Grund auf, aber gerade wenn du bei der Polizei oder bei der Bundeswehr unterwegs bist, dann lebst du halt in einer Bubble, die gar nicht so weiß, was bei den anderen passiert und was die alles so machen, und gerade deswegen ist für mich auch spannend, die anderen Welten dort zu erleben und in die einzutauchen und zu lesen, wie die das so empfinden und wie die das so denken. Und am spannendsten ist halt, ich würde eigentlich am liebsten mal mit den allen, die in dem Buch zusammen geschrieben haben, an einem Tisch sitzen, um mal sich so zusammen zu unterhalten und zu erfahren, wie die fliegerischen Leben eigentlich so laufen und wo wir Schnittstellen haben und wo wir ganz, ganz, ganz fundamental anders denken.
Aber das ist immer spannend, da gebe ich dir recht. Also so eine Runde ist spannend, aber generell auch, wenn du wirklich Piloten nimmst, nicht nur aus der Luftrettung, sondern du nimmst da einen, der waldkalkt und einen, der sprüht und dann noch einen Fluglehrer und dann den und den und setzt die alle zusammen. Das Beste noch mit Österreich und Schweiz zusammen und dann wir mit dem Flachland hier. Das ist so spannend, was da für Geschichten, wie unterschiedlich das teilweise eben ist. Ja, obwohl es irgendwie immer Hubschrauberfliegen ist, aber wie unterschiedlich das doch sein kann oder auch wie man Verfahren fliegt, weil halt der eine weniger Platz hat für ein Stuckpedal als der andere. Der sagt, ich muss aber irgendwie auf der Stelle irgendwie runterkommen. Ich habe nicht irgendwie eine Piste in der Nähe. Ja. Ich finde sowas immer super spannend. Das hat mir auch damals in meiner Fluglehrerzeit viel Spaß gemacht, verschiedene Nationen auszubilden. Gerade der asiatische Bereich. Es ist unfassbar, wie das da läuft. Und es ist so ganz anders. Dann auch wieder die Leute aus Kanada, die wieder was ganz anderes machen. Also das war für mich sehr spannend zu sehen. wie das da abläuft. Aber ich muss sagen, hier in Europa sind wir, was die Praxis angeht, auf einem guten Weg. Mit der Theorie, da lege ich mich gerne nochmal an, aber mit der Praxis sind wir auf einem guten Weg, ja.
Ja, das glaube ich auch. Und ich finde es halt so schön, ich sehe es halt immer mehr, dass die Fronten, nenne ich sie mal, immer weiter aufgehen und weicher werden und dass man so gegenseitig auch mal ein offenes Ohr hat. Ich kenne das noch aus meiner Anfangszeit, dass man da so in seiner Bubble verhaftet war und alles, was die anderen machen, ist eigentlich doof und nur was wir machen, ist richtig. Und ich finde das schön, dass man immer weiter in den Diskurs geht und in den Dialog geht und vielleicht auch mal sagt, so Mensch, wie ihr das macht, ist ja gar nicht so doof. Das können wir ja vielleicht auch mal für uns übernehmen. Und da sind gerade, und jetzt versuche ich den ganz sanften Übergang zum nächsten Thema, hatten wir kurzfristig ja eine Messe auf der European Rotors, trifft man halt eben genau diese Leute aus aller Welt mittlerweile, mit denen man ins Gespräch kommt und da finden tolle offene Gespräche statt und ich glaube, das hat auch einen großen Anteil daran, dass sich eben diese Welten langsam vermischen und dass man halt eben in den Dialog kommt und nicht immer nur in seinem eigenen Saft brät. Das ist eigentlich immer ganz gut.
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber da, um nochmal auch auf dein voriges Thema oder das auch zurückzukommen, ist halt einfach wirklich so, es ist total wichtig, dass man auch offen für alles ist. Sonst, du kannst ja nur gewinnen.
Ja.
Du kannst ja nichts verlieren. Ja. Und wenn ich jetzt meine Luftrettung anfange und sage, hey, ob der jetzt rot-weiß ist oder gelb oder orange, egal, wir sind alle nur Chauffeure, wir fliegen alle das Gleiche. Und weißt du, dann kann man sich auch miteinander nett unterhalten und mal erzählen, wie ist es bei dir, wie ist es bei dir. Man glaubt ja immer, das Gras ist irgendwo anders grüner, das stimmt aber auch nicht immer. Und so ist es auch, wie schön, wie du das eben auf der Messe gesagt hast, es ist schön, einfach mal rüber zu gehen zu den anderen Ständen und zu den anderen Piloten. In dem Fall bin ich jetzt auf der Messe nicht so wirklich weit gekommen. Die DF war direkt nebendran und Airbus auch. Weiter habe ich es nicht so wirklich geschafft. Da ist es trotzdem immer interessant, sich mit den Leuten zu halten. Und ich finde das so wichtig, dass man sich miteinander unterhält und dass man eben mal über den Tellerrand rausguckt. Hey, wie machen das denn eigentlich die anderen? Ja, kann man was dazulernen? Oder sagt man einfach nur, hey, sind coole Säue da drüben eben alles, aber wir machen es eigentlich genauso, aber schön, dass wir uns mal unterhalten haben. Also, ich finde das so wichtig. Und ich finde das schön. Ich finde das richtig schön. Ja. Manche haben leider, das muss man ehrlich dazu sagen, die haben noch so diese Scheuklappen, so, oh Gott, kommt einer von Johannitern, jetzt machen wir mal schnell die Tür zu. Ja, der ist ja gefährlich. Er fliegt einen größeren Hubschrauber als ich oder keine Ahnung, was die da denken. Ich weiß es nicht. Das finde ich immer so furchtbar. So. Aber gut, okay. Die Leute, ich will sie ja nicht ändern. Die sollen mit ihren Sachen machen, was sie wollen. Aber ein bisschen Kindergarten ist es schon, muss man dann sagen.
Ja, absolut. Aber ja, das ist mittlerweile die Minderheit, glaube ich.
Ja, definitiv. Ja, ja, ja. Das sind Einzelstücke, nenne ich es einfach mal so.
Ja. Und ja, wo du es gerade angesprochen hast, an dem Stand, wo du gestanden hast, da war ja auch ein ganz besonderer Hubschrauber, ein ganz besonderes Modell. Die R88 von Robinson, der neue. Den fand ich ja super spannend, als ich mich da reingesetzt habe.
Der sieht schon spacey aus. Also wie auch alles. Man findet so ein Für und Wider. Ich finde, der sieht schon cool aus. Ich bin mal gespannt, wie riesig der ist, wenn da jetzt noch der Rotorkopf draufkommt und ein Heckausleger dran ist, weil die hatten ja nur den Rumpf von der Zelle dabei und der war schon echt groß. Modernes Cockpit, Platz für 10 Leute, 2 vorne und 8 hinten, wenn man das so haben möchte. Ja, soll irgendwie 800 Kilo ungefähr Fracht transportieren können, 1300 Kilo Außenlast, Reichweite ungefähr 3 Stunden. Da wollten sie sich noch nicht festlegen. Das ist so eigentlich so das. Und man möchte so ein bisschen das zweite Eichhörnchen sein, die zweite AS350 sozusagen. Ob das gelingt, weil es ist ein Zweiblattrotor und es soll auch einer bleiben. Ich habe extra nochmal nachgefragt, weil es gab Gerüchte, dass sie auch am Vierblatt arbeiten. Nein, sie bleiben ihrer Philosophie treu. Es soll ein Zweiblatt werden. Also es wird dann so ähnlich wie eine Yui so laut sein. Flap, flap, flap. Mal gucken. Es ist noch ein sehr langer Weg.
Also
2026, der Erstflug Ende 2026 und frühestens ab 2030 ist FAA-Zulassung geplant und dann noch nicht mal EASA. Also es dauert noch lange, aber ich finde toll, dass sie es probieren. Aber Tim, jetzt komm, schüttel dein Herz aus. Aber
absolut, ich bin die Konkurrenz zum Eichhörnchen, die sehe ich überhaupt nicht. Also ich habe in dem Ding drin gesessen, ich finde das Ding schick. Also wirklich schön verbaut, alles toll. Aber das Ding wird ein reiner Grand Canyon Sightseeing Flughubschrauber. Also das Ding wird durch die Groß- oder an den Großstädten fliegen, das wird durch New York oder an New York vorbeifliegen, das wird in Las Vegas fliegen, das wird am Grand Canyon fliegen, aber das Ding wird sich in Europa nicht durchsetzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wie du sagst, es hält ein Zweiblattrotor, ja. Mit einem Zweiblattrotor Arbeitsflug ist ein Selbstmordskommando in meinen Augen, so wie man da fliegt, um halt Zeit zu sparen. Und wenn ich mir den Aufbau vom Hubschrauber angucke, das ist gemütlich. Ne? Also der hat ja hinten schon, finde ich lustig, wie in einem Airliner, bitte anschnallen und nicht rauchen, Schilder, ne? die du illuminieren kannst.
Haben wir aber auch in der 155.
Echt?
Ja, aber das sogar mit Ding, 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 mit Gong.
Respekt, ja. Aber das war halt alles so aufgebaut. Ich habe mich da hinten reingesetzt und das machte ja, halt ja. Wirklich den Eindruck, so, ich fahre jetzt mit dem Bus zur Arbeit.
Ja, das ist so. Also ich gebe dir vollkommen recht, ja.
Ne, das hatte für mich keine Dynamik. Also wunderschöner aufgeräumter Hubschrauber, riesen Scheiben, auch im Passagierraum, ne? Was mir auch wieder dieses Gefühl gab, so groß wie die Scheiben hier sind, die gehen wirklich bis zur Hüfte runter. Und bei mir selbst, wenn ich sitze, ich bin so ein Sitzriese, normalerweise gucke ich immer irgendwo vor eine Wand, selbst ich konnte noch wunderbar rausschauen. Also ganz toll mit dem Blick nach draußen, auch mit dem Komfort, selbst mit meinen 1,93 konnte ich hinten bequem sitzen. Also super Idee, super gemacht, aber nicht für den Arbeitsflug, sehe ich nicht.
Ja, also ich bin auch gespannt. Wie gesagt, ich finde es spannend, dass es versuchen, aber ich glaube einfach allein durch die EASA wird das Ding hier schlecht fliegbar sein. Weil, guck mal, in Amerika, du hast die großen Sightseeing-Touren, dafür könntest du benutzen. Du hast in Amerika Single-Engine-HEMS-Operation, kannst du vergessen hier in Deutschland oder in Europa, sag ich mal. Also die EASA sieht es zwar vor, aber gut, da ist die EASA nicht dran schuld. So viel bashen will ich eigentlich gar nicht. Die sieht es vor, das muss man ganz deutlich sagen. Steht da so drin, wir machen es ja selber. Da sind mehr die Ministerpräsidenten und teilweise da das Land ist eher das Problem, die dann sagen, nee, wenn, wollen wir einen richtigen Hubschrauber. Die haben einfach noch nicht verstanden, worum es geht, wenn man Single-Engine-Hubschrauber einsetzt. Ja. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Also das HEMS wird auch schwierig werden damit hier in Deutschland. Pipeline kannst du damit nicht abfliegen. Frachtflüge hast du nicht genügend, um das Ding damit auszulasten, ja. Und ob du damit wirklich so viel Außenlast machst, tja, es ist halt, ich meine, du hast den Vorteil, du stellst beim Zweiblatt viele nebeneinander in die Garage, du hast diese drei Blätter nicht. Der ist aber wesentlich höher als ein Eichhörnchen.
Wollte ich gerade sagen.
Der muss irre hoch sein.
Weißt du, wie hoch der ist? Also gefühlt war der bei mir so Richtung 4 Meter, 4,50 Meter mit Rotor.
Vielleicht, ja, also ist schon riesig.
Der war wirklich und, richtig hoch.
Ja, also deswegen, ich glaube auch, es wird schwierig. Man muss gucken, was passiert in der Zeit jetzt bis dahin. Capri, also Gimbal gibt ja auch Gas. Mhm. Endlich mal. Endlich mal, das Ding liegt ja schon lange in der Garage, sag ich mal, die Zeichnung. Die wollen damit auch bald um die Ecke kommen. Die wollten nächstes Jahr ihre, was ist es denn jetzt, G4, G5 ausstellen. Und aber die geht nicht in die Richtung Eichhörnchen. So, die ist kleiner. Aber ja, ich bin gespannt, was Robinson sich dabei letztendlich denkt, wie sie es durchsetzt. Und ich kann auf jeden Fall schon sagen, wir haben eine bestellt.
Na schau mal. Wisst ihr auch schon, was er damit macht?
Nein. Das sehen wir dann, wenn es auf dem Hof steht.
Sehr gut.
Rundflüge.
Ja.
Alles Skyline. Brauchen noch ein paar Passagiere. Ja, also deswegen mal gucken. Auch von Kosten her. Und da muss man gucken, da wollen sie auch angreifen. Ich weiß nicht, was jetzt gerade ein neues Eichhörnchen kostet, aber mehr als 3 Millionen auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt so bei 4 um den Dreh. Aber ich habe die Preise nicht im Kopf. Ich kaufe so wenig davon. Die wollen so bei 3,3 Millionen Dollar liegen und wollen aber in den Wartungskosten erheblich besser sein. Also beim Eichhörnchen ist es so, wenn du es in die Wartung schiebst, dann kannst du auch mal schnell mit einem Zettel von 50.000 wieder rauskommen. Da wollen die halt sagen, nö, zack, zack, zack. Aber ob das alles so sein wird, wissen wir alle nicht. Das muss man dann schauen. Also es ist spannend, auf jeden Fall. So. Und die Lautstärke ist für Europa auch nicht so geeignet. Flap, flap, ja. Flap, flap, flap.
Aber ja,
können, alle Piloten freuen sich.
Ja, könnte ein geiler Sound werden, ja, das stimmt.
Ja. Alle Piloten freuen sich, yeah. Aber alle anderen so, oh, schon wieder ein Hubschrauber. Jetzt sind wir die Yui gerade los. Jetzt kommt die R88 und macht wieder Teppichklopfer, ja. Mal gucken. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt. Wir werden es ja noch erleben, Tim.
Ja, absolut. Hoffentlich, also doch hoffentlich. Das wird noch hinhauen.
Hoffentlich. Also ja, in 6 Jahren soll es soweit sein. Also,
ja, soll.
Doch, das erleben.
Ja. Obwohl mit der FAA kannst du wahrscheinlich arbeiten, ja.
Ja, also wenn es nicht so ein Gezackere wird wie bei der R66, als die hier in Europa zugelassen werden sollte, da hat die EASA ja lange gefordert, muss 2 Hydrauliksysteme haben. obwohl du die auch ohne Hydraulik fliegen kannst. Das war ja ein riesen Streitpunkt, der über viele Jahre ging. Gucken wir mal, was da jetzt dann passiert. Das wäre auch, würde auch spannend werden. Wie fliegt sich die ohne Hydraulik? Wie die AS350? Oh, ja. Da musst du ja schon gut Muckis haben.
Oh, bin ich gespannt. Damit
die unterkriegt.
Mit dem Zweiblatt, ja. Da könnten schon gute Energien drauf kommen.
Ja, also nur für die, die uns zuhören und sich damit weniger beschäftigen. Normalerweise, wenn man einen Hubschrauber fliegt, die meisten haben eine hydraulische Steuerung. Das heißt, ich brauche nur wirklich ganz sanfte Bewegungen machen und dann wird das wie beim Auto, wie bei einer Servolenkung, sage ich jetzt einfach mal, wird das dann umgesetzt. Und wenn die mal ausfällt, dann muss man gegen diesen, ja, gegen die Hydraulik praktisch ankämpfen. Und das ist bei einer AS350. Also ich habe die Knie immer mitgenommen, um mitzusteuern beim Stick sozusagen, um da mehr Kraft drauf zu kriegen. Und dann hängst du da so schräg drin und versuchst den Pitch irgendwie oben zu halten, weil der will immer nur runter. Ja, also das ist schon, das ist schon tricky. Das ist, ja. So, und wenn so eine Hydraulik im Flug ausfällt, dann ist es unfassbar schlecht, wenn man dabei tief ist gerade, eine Last unten dran hat, eine Kurve fliegt und so weiter. Man hat nochmal für ein, zwei Steuerbewegungen hat man nochmal so einen Restdruck, da sind extra so Reservoirs drin. Aber das muss man sofort schnallen, weil wenn der Druck erstmal weg ist und man hat eine ganz beschissene Fluglage, dann ist es unfassbar schwer, da wieder rauszukommen. Da braucht man viel Kraft und Zeit und Höhe. Tief ist dabei schlecht. Ja. Tja, Tim. Also ja. Alles in allem war das doch eine schöne Messe, würde ich sagen, oder?
Ja, ich weiß nicht.
Echt?
Nee.
Guck mal, die war voller, die Halle, die war voll mit allem. Das hatten wir das letzte Mal nicht. Wir hatten mehr Besucher als das letzte Mal. Mehr Flugschulen da als das letzte Mal. Wir hatten den Karrieretag, der war erheblich besser besucht als das letzte Mal. Ja. Ich habe ein Volo wieder gesehen, den Helmhersteller, habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Friebe war da, um ein paar zu nennen. Ich habe mich mit Lars unterhalten, dem Testpiloten von Airbus. Also ich fand's gut.
Ja, ja, dann bin ich zufrieden, wenn du zufrieden bist.
Ja, genau. Ja.
Nee, cool.
Tja, dann 2028 wieder in Köln.
Wieder in Köln, nächstes Jahr in Lyon.
Richtig, und danach in Italien.
Ach guck mal, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Danach in Italien. Si, si. Mhm. Okay.
Si, claro. Nee, das war Spanisch, ja.
Da waren wir schon.
Da waren wir schon, na gut.
Ja, aber als nächstes steht erstmal die Aero an und da konzentrieren wir uns jetzt mal drauf. Im April.
So machen wir das, genau.
Die wird gut.
Die wird gut. Und ich habe keinen Urlaub, also ich freue mich drauf, ich bin dabei.
Ja, endlich keine mal. Papier. Muss ich dich nicht rumtragen, das ist gut.
Ja, genau, richtig. Schauen wir mal.
Wunderbar.
Super. Dann euch da draußen lieben Dank fürs Zuhören. Tim, dir vielen Dank fürs Dabeisein.
Ja, ebenso. Danke für dieses schöne Gespräch, Andreas. Danke, dass ihr uns da draußen zugehört habt. Eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Und frohe Weihnachten wünschen wir euch beim nächsten Mal dann.
Da ist Weihnachten aber schon vorbei.
Der 25.
Das ist ja, erster Weihnachtsfeiertag ist. Na gut, können wir auch nochmal
benutzen. Geht schon.
Heiligabend ist vorbei. Ja, okay, alles klar, dann machen wir es nächstes Mal. Tja, macht's gut, passt auf euch auf.
Tschüss.
Tschüss.